Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich allen Menschen von nah und fern. Wir haben das gerade schon hier vorne gesehen, das Guten Morgen in ganz, ganz vielen Sprachen. Manche konnte ich zuordnen, manche konnte ich noch nicht mal lesen. Aber umso mehr alle ganz recht herzlich willkommen, die heute hier in Körne sind zum Gottesdienst. Ich rede ein bisschen langsamer weiter, da kommen noch einige, die hinzuströmen, die sind natürlich auch alle herzlich willkommen und die werden auch noch einen Platz finden. Ich frage mal da die Technik, ob wir den Übersetzungsdienst heute eigentlich haben. Haben wir noch nicht? Dann bitte ich euch, die der deutschen Sprache nicht so mächtig sind, vielleicht jemanden zu suchen. Vielleicht sitzt jemand neben euch, der euch da einfach auch helfen kann. Ich fange aber an mit einer vielleicht typisch deutschen Geschichte. Sie hätte sich so zutragen können, vielleicht ist sie wahr, vielleicht auch nicht. Ich stehe heute Morgen auf, wasche mich, mach mich fertig, schmeiß die Kaffeemaschine an und so brauchst du ein bisschen zum Aufheizen. Schnell ins Auto, ab zum Bäcker. Was fällt mir auf? Mein Nachbar ist auch da. Was hat der für einen komischen Aufkleber hinten auf dem Auto? Und ich denke, boah, mein Fisch ist aussagekräftiger. Naja gut, egal, ich begrüße ihn kurz und wir kaufen unser Brötchen, ich fahre nach Hause. Schnell, alle sitzen am Tisch, die Losung gelesen, zwei Worte drüber verloren und gebetet und gefrühstückt. Jetzt stehe ich hier, moderiere den Gottesdienst, freue mich, dass ihr alle da seid, freue mich, dass ich sagen kann, dass Gott auch hier ist und hoffe, dass er zu uns spricht und dass wir ihn hören werden. Nach dem Gottesdienst trinke ich noch mit einigen einen Kaffee, unterhalte mich über die Predigt und über all die anderen Sachen, die noch in der kommenden Woche so passieren werden und die schon passiert sind. Nachmittags gehe ich natürlich nicht irgendwo Fernseh gucken, Fußball gucken, sondern bei der TO, dem Fanclub mit dem Fisch. Ja, genau, bei Stern im Norden, richtig. Und abends, ja, gehe ich raus in meine Garage, hole mir meine verdiente Flasche Bier, sehe da übrigens meinen Nachbar, der genau das Gleiche tut, guck mir den Tatort an, gehe ins Bett und der Tag läuft nochmal so Revue. Und ich denke, Mensch, hast du eigentlich einen vollen Tag gehabt, so für einen Sonntag? Und so fällt mir mein Nachbar wieder ein. Ich denke, was hat der denn eigentlich gemacht? Naja gut, als ich zur Gemeinde gefahren bin, hat er sich die Laufschuhe angezogen. Ist ja auch nicht schlecht, ein bisschen Sport zu machen. Aber mein Tag wird wohl Gott ganz schön zufrieden mit mir sein. Habe ich ja für ihn alles eigentlich so eingesetzt. Das bringt mich aber, bevor ich einschlafe, auf den Gedanken, wie sieht Gott mich eigentlich? Bringt mich das irgendwo in meinem Glauben weiter? Vergleiche ich mich mit meinem Nachbar? Bin ich jetzt eigentlich besser dran? Und meint er, mein Gott, vielleicht das toll, der Turm hat das prima gemacht. Bringt mich aber auch auf den Gedanken, wie sieht mein Nachbar mich eigentlich? Welche Gedanken hat er über mich, der arme Kerl, der da in die Gemeinde laufen muss und nicht ins Stadion geht, sondern zur TO oder wie auch immer. Aber das sind Gedanken, wie stehe ich eigentlich da als Christ? Wie sieht Gott mich? Was macht mich zu einem guten Christen, einem besseren Christen? Sind diese Fragen überhaupt erlaubt? Und das werden Dinge sein, die uns in diesem Gottesdienst begegnen. Und manchmal ist es so, dass uns ja in solch einem Gottesdienst so ein Spiegel vorgehalten wird. Auf einmal erkenne ich mich selber darin. Auf einmal stelle ich mir selber diese Fragen. Wie ist es eigentlich? Wer bin ich? Wie sehen andere mich? Wie sieht Gott mich? Wie will Gott mich haben? Und das wünsche ich uns, dass wir das ein Stück weit in diesem Gottesdienst erkennen und möglichst aus diesem Erkennen vor Gott auch Konsequenzen für uns ziehen. Ich möchte zum Anfang mit uns beten und ihr dürft gerne dazu aufstehen. Ja, lieber Vater, ich danke dir, dass du jetzt heute Morgen hier bist. Du hast uns hier hingeführt, gibst uns die Möglichkeit, ja, über dich, über uns und über unser Verhältnis nachzudenken. Danke, dass du ja versprochen hast, da wo zwei oder drei zusammen sind, da willst du mitten unter ihnen sein. Und ja, ich danke dir, dass es tatsächlich so ist. Und ich bitte dich, da wo du uns ansprichst, da wo du uns was zu sagen hast, dass wir nichts in uns haben, was uns abhält, was uns sperrt, was uns wehrt, wo Mauern sind, die wir nicht überwinden wollen oder nicht überwinden können. Hilf uns und lass uns deine Nähe spüren. Darum bitte ich dich, um deinen Segen. Amen. Ja, wir singen gemeinsam das Lied Ich kann nicht schweigen. Und das singen wir richtig schön laut, wenn es denn so ist. Denn wir wollen ja Gott ja wirklich weiterbringen, herausrufen, ja, andere Menschen bringen. Ich kann nicht schweigen von dem, was du getan hast. Ja, ich kann euch versprechen, dass ihr heute eine ganze Menge hören werdet. Es ist von euch Konzentration erwartet, aber es sind ganz wichtige Impulse da, ganz wichtige Informationen. Und ja, ich fange mal ganz kurz damit an, denn ich lade euch ein für Mittwoch, den 16.03. um 19.30 Uhr zum Gemeindegebetsabend. Das Thema Liebe voll Leben, das ist ja jetzt die ganze Predigtreihe, das ganze Gemeindeleben geht eigentlich darum, und ja, dafür gemeinsam im Gebet auch einzustehen, dazu die Einladung für Mittwoch, den 16. um 19.30 Uhr. Ihr habt am Anfang das Blatt bekommen. Da stehen ganz, ganz wichtige Dinge drauf, wie zum Beispiel Ostern und Karfreitag geregelt ist mit den Gottesdiensten. Ihr seid ganz herzlich eingeladen. Karfreitag Gottesdienst, Ostergottesdienst. Kommt, bringt Leute mit, gemeinsam dieses Ostern zu feiern, ist eine gute Sache. Ansonsten stehen in diesem Gemeindeblatt viele weitere Dinge drin, wichtige Dinge für Männer, wichtige Dinge für Männer und Frauen und Kinder und für all diejenigen, die irgendwann mal Gastgeber sein wollen. Guckt wirklich rein, sucht euch das raus, was wirklich interessant ist, wo ihr euch einbringen könnt, wo ja, ihr gerne dabei sein möchtet. Am Ende des Gottesdienstes lade ich euch natürlich auch ein zu Kaffee und Tee. Für die Leute, die das erste Mal hier sind oder noch nicht so oft hier waren und keinen Anschluss gefunden haben bisher, die haben die Möglichkeit, eine bunte Tasse in die Hand zu nehmen und können dann gespannt sein, wer auf sie zukommt und sie anspricht. Das ist eine wunderbare Möglichkeit. Dann darf ich die Heike Klute und den Arne einmal nach vorne bitten, denn Heike Klute, man verbindet sie mit Insusto. Ich glaube, dass es einige gibt, die noch nicht wissen, was Insusto bedeutet. Du kannst das hier abräumen, aber das wirst du jetzt erklären und der Arne wird nachher auch noch ein paar Worte dazu finden.
Ja, guten Morgen. Ich habe mich gefragt, darf man dafür Zeit hier in Anspruch nehmen? Ich mache ja nichts anderes als ihr auch. Man versucht, Salz und Licht zu sein. In Erinnerung daran gibt es gleich Salzstangen. Aber als ich jetzt den Tätigkeits- und Kassenbericht fürs Finanzamt machen musste, da habe ich dann doch gestaunt. Und vielleicht ist es dann doch erlaubt, zurückzublicken auf, vielleicht habt ihr im Eingang gesehen, eine 1 und eine 5 als Luftballons. Wir haben vor 15 Jahren angefangen, in die Schulen zu gehen. Das, was andere gesellschaftliche Gruppen schon lange machen. Wollen Brücken bauen mit jungen Leuten und für junge Menschen. Das war 2002 beides. Das ist jetzt ein Sprung in die Gegenwart. Vor 2 Jahren, das ist Jagger. Dafür könnte ich noch einen Mitarbeiter gebrauchen. Das müssen nicht BFDler machen. Das ist Albrecht Kaul. Der hat erzählt, wie er als Christ in der DDR gelebt hat. Da haben wir Geschichtsunterricht in Schulen gestaltet. Da sehen wir Viktoria Topalska, die war im letzten Jahr Bundesfreiwilligendienstleistende bei Insusto. Wir haben hier ein Sommerferienprogramm gemacht. Das ist die Gruppe hinterher. Das Mädchen verstand nicht alles und Viktoria konnte übersetzen. Also wir hatten, da sind nicht alle drauf, aber wir hatten 40 Kinder hier im Gemeindehaus an 9 Tagen. Auch eine Sache, die man vielleicht nochmal in Zusammenarbeit wiederholen könnte. Das ist eine Schulungseinheit mit Teilen des jetzigen Teams, mit Frauke Wiechert. Ja, das war ein Seminar, da habe ich einen Seminarleiter eingeladen. Das war bunt gemischt, Freiwilligendienstleistende, Leute aus der Gemeinde und welche von außen, die über die Zeitung dazugekommen waren. Das war der Referent. Da ging es um Konflikte, Umgang mit schwierigen Kindern. Das war nochmal der Dauerbrenner. Schule ohne Rassismus ist in den Dortmunder Schulen das Thema nach wie vor. Da sind wir jedes Jahr in der Gesamtschule in Scharnhorst. Das Bild ist jetzt nicht so erquicklich, aber man sieht, wie die Schule das aufhängt und das Foto gemacht hat. Das war eine Abschlussfeier. Vielleicht erkennt ihr auch jemanden darauf. Ich meine Katrin und Markus und Thomas. Ja, das war, ich glaube, das ist das letzte Bild, ne? Bernd bei unserem ersten Einstiegsseminar im Jahr 2012. Vielen Dank, genau da sind wir beim Thema. Vielen Dank allen, die in irgendeiner Weise geholfen haben. Ich kann mich wirklich doch noch an alle erinnern, die auch nur Möbel angeschleppt haben. Aber ich weiß, ich bin da wirklich einen erkennbaren Dank oft schuldig geblieben, schriftlich oder mit irgendwas am Jahresende so. Ich krieg's einfach nicht hin und da sind wir auch schon ein bisschen beim Thema.
Ja, nochmal kurz was zum Begriff Insusto. Ich wurde mal gefragt, was heißt denn das überhaupt? Das ist also die Initiative für Schüler und Schülerinnen in Dortmund. Und Heike, du hast das vor Jahren, diese Arbeit gegründet. Wie lange ist denn das her?
15 Jahre. Itemba kommt jedes Jahr seit 15 Jahren. Es gab ein Jahr mit 35 Terminen, zustande gekommenen Terminen. Ich musste das jetzt zurückfahren, letztes Jahr schmerzlich, weil ich gemerkt habe, ich wurde meinen Freiwilligendienstleistenden sonst nicht gerecht. Also ich suche einen Gang, einen Leiter, mindestens einen Co-Leiter. Aber wenn ich Co-Leiter sage, heißt das nicht, dass ich klebe. Ich arbeite gerne ein und übergebe das. Das ist eine gut überschaubare Aufgabe für eine beschränkte Zeit.
Ja, und ihr seht, wir stehen ganz nah beieinander, weil ich unterstütze die Arbeit auch. Bin da im Coaching mit den zukünftigen Pädagogen unterwegs, zusammen mit der Heike. Und es wäre super, wenn sich noch andere anschließen würde, diese Arbeit. Wir wollen ja als Gemeinde offene Gemeinde sein. Das heißt, auch unseren sozialen Beitrag für unsere Gesellschaft leisten. Und Bildung und Ausbildung ist in aller Leute Munde und das ist eine ganz wesentliche Grundsäule unserer Gesellschaft. Und die zu stärken, das ist das Anliegen von Insusto. Wenn ihr da mithelfen wollt, ist das ganz große Klasse. Was wir aber auch brauchen, ist eine Erweiterung des Fördervereins. Das ist ja ein e.V. und in diesem eingetragenen Verein könnt ihr gerne Mitglied werden oder euch zum Förderkreis zählen. Also ihr könnt als Personen uns unterstützen, aber auch als Mitglied im Förderverein. Und wenn ihr sagt, so was weiß ich, 15, 30 Euro im Jahr habe ich für diesen Förderverein schon noch übrig, dann sprecht mich an, dann werde ich euch da gerne weiterhelfen, dass ihr Mitglieder im Verein werden könnt. Haben wir noch was vergessen?
Vielleicht darf ich noch sagen, und das sage ich nicht als fromme Floskel, Fürbitte ist wirklich sehr hilfreich, denn wenn wir das nennen, ganzheitliche Unterstützung ganzer Klassen, mit ganzheitlich meine ich auch, dass wir von der Hoffnung weitergeben, die uns erfüllt. Und dafür brauchen wir gute BFDler auch. Das ist auch ein Anliegen, das ist nämlich ganz schön schwierig.
BFDler, ja, alles gut. Ja, also ihr habt uns verstanden, super, wenn ihr dabei seid. Vielen Dank.
Das war jetzt eine ganz starke Leistung. Heike, ich danke dir für... Nicht nur für die Präsentation, sondern einfach auch für deine ganze Arbeit, die du tust. Gott segne dich dabei. Wir wollen gemeinsam singen. Aber bevor wir das tun, zwei Sätze zu dem Opfer, weil es geht heute um Mission, um die Inlandmission unseres Werkes. Mission werden wir nachher auch noch in der Predigt von hören, aber wir haben es gerade gesungen, wir wollen nicht schweigen von dem, was du gesagt hast und getan hast. Wenn man das tut, in guter, vielfältiger Weise, dann ist das meistens auch mit Geld und Finanzen verbunden. Und heute geht es nicht mehr ohne Technik, ohne Fahren, ohne was weiß ich auch immer. Und das kostet Geld. Und wo soll es herkommen, wenn nicht von euch, von den Leuten, denen es wichtig ist, dass andere Menschen von Jesus hören. Deswegen lade ich euch ein, macht euer Portemonnaie auf, guckt mal, was da drin ist. Oder ihr guckt nicht rein, ihr greift nur rein und nehmt. Und seid vielleicht heute Nachmittag überrascht, wie erleichtert ihr seid. Also, wir singen das nächste Lied und ihr dürft reichlich geben.
Guck mal, das ist lustig, das musst du sehen.
Ja, danke, jetzt nicht. Bitteschön, habe ich dir extra geschmiert. Lass es dir schmecken.
Ih, da sind saure Gurken drauf. Das kann ich nicht essen. Ich
Warum?
Mag keine sauren Gurken. Boah, hast du mal so ein Gurkenglas untersucht? Totaler Moras da drin. Das esse ich nicht. Boah.
Okay, was geht hier ab?
Also ich schmiere ihr ein leckeres, belegtes Brot. Und sie isst es nicht mal.
Ja, ist doch klar. Da sind Gurken drauf. Die mag sie nicht. Ich muss los, muss noch Guthaben holen.
Ah, wenn du an der Pizzeria vorbeikommst,
vergiss es bitte. Also ganz ehrlich, ich habe noch nie gehört, dass jemand keine sauren Gurken mag.
Ich mache mir jetzt ein Sandwich.
Nein, das wirst du nicht. Also ganz ehrlich,
Da steht man den ganzen Tag in der Küche. Man macht und tut. Man backt Brot. Man schmiert es, belegt es. Und dann? Dann willst du es doch nicht mal probieren.
Nee, du bist so unfair, ne?
Bin wieder da. Du sitzt immer noch vor deinem Teller.
Ja, ich soll wenigstens einmal probiert haben.
Och Mama, ernsthaft? Warum quälst du sie jetzt so?
Ja, weil sie so festgefahren ist. Das nennt man nämlich Erziehung. Es wird ihr ganz bestimmt sehr gut schmecken.
Aha. Und wieso musste Papa dich schon so oft bitten, die Blutwurst von Oma zu probieren?
Also das ist ja wohl was ganz anderes. Das ist widerlich.
Das weißt du doch gar nicht. Du hast es ja nicht probiert.
Du hast noch nie Omas leckere Blutwurst probiert? Die wir zufällig noch im Kühlschrank haben?
Also, die ist doch schon längst aufgegessen. Die hat garantiert nicht mehr.
Nein. Sie ist noch da. Mutter des Jahres. Wird wohl Zeit zu zeigen, dass du keine Heuchlerin bist.
Lecker. Jetzt steckst du ganz schön im Schlamassel.
Ich würde sagen, Rache ist Blutwurst.
Ja, das ist tatsächlich Blutwurst hier vorne, wenn jemand noch mag. Also, das kommt gar nicht gut. Wenn die Mutter so sagt, stell dich nicht so an, was auf den Tisch kommt, wird gegessen, runter mit den sauren Gurken und gleichzeitig ist sie selber nicht bereit, die Blutwurst zu essen. Da wird sie unglaubwürdig in ihrem Anspruch. Da nehmen ihre Kinder sie gar nicht mehr ernst. Sie, die Mutter, will ihre Tochter erziehen. Sie will ihr sagen, wie sie sich beim Essen richtig verhalten soll. Und ihre Tochter holt die Blutwurst aus dem Kühlschrank und sagt, nee, das machst du ja selber nicht, was du da von mir verlangst. Der deutsche Schriftsteller Heinrich Heine umschrieb so ein Verhalten bildhaft mit öffentlich Wasser predigen und heimlich Wein trinken. Ja, und das kennen wir ja auch aus der Politik. Das ist so ein beliebtes Thema für Enthüllungsjournalisten. Zum Beispiel geriet unser letzter Bundespräsident Christian Wulff Ende 2011 wegen eines verheimlichten Privatkredits in die Schlagzeilen. Und Anfang 2012 wurde bekannt, dass er mehreren Reportern mit Krieg gedroht haben soll, sollten sie über die Affäre berichten. Sein wütender Anruf bei dem Chef der Bild-Zeitung ging durch die Medien. Christian Wulff wurde zur Zielscheibe für Häme und Spott. Warum? Weil ein Bundespräsident für Grundrechte einsteht, wie Meinungsfreiheit, Pressefreiheit. Und deswegen kann er nicht einfach wegen einer Privatangelegenheit die Presse bedrohen. Oder vielleicht erinnert ihr euch noch 2009 die Dienstwagenaffäre der damaligen Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt. Ihr Dienstwagen wurde gestohlen. Das Problem war nur, der Diebstahl fand nicht in Berlin statt, sondern in Alicante. Und da machte sie gerade Urlaub. Das Problem dabei, eine Bundesgesundheitsministerin steht für Recht und Ordnung. Für den verantwortlichen Umgang mit öffentlichen Mitteln, das soll sie durchsetzen. Aber wenn sie sich selbst nicht daran hält, wird sie unglaubwürdig. Das ist Heuchelei. Oder wir nennen es auch Scheinheiligkeit. Da werden Werte als richtig bezeichnet, aber selbst nimmt man sie nicht ernst. Da wird ein bestimmtes Verhalten gefordert, aber selber hält man sich nicht dran. So etwas kommt gar nicht gut. Das ist unehrlich, das steht im Gegensatz zu einer persönlichen Integrität. Oft allerdings, und das wird uns auch noch begleiten, im Lauf der Predigt hat Heuchelei auch mit Machtfragen zu tun. Einerseits habe ich da einen Anspruch, den möchte ich durchsetzen anderen gegenüber und damit bewege ich mich den anderen gegenüber auf einer höheren Ebene, von der herab ich schaue und eine klare Ansage mache. Andererseits aber genüge ich diesem Anspruch selbst nicht. Und da ich meinen Anspruch nicht aufgeben will, muss ich also mein Fehlverhalten verstecken, eine Maske tragen, etwas vortäuschen, was nicht der Wirklichkeit entspricht. Und werde ich dann entlarvt, wird der Heuchler entlarvt, verliert er sein Gesicht, sein moralisches Recht, einen Anspruch einzufordern, sein Recht auf eine höhere Position, auch das Recht auf einen Posten als Bundespräsidenten. In unserem Predigttext heute geht es genau um dieses Thema und wir hören jetzt die ersten Verse.
Wie steht es denn mit euch Juden? Ihr führt euren Namen als Ehrennamen. Ihr gründet euer Vertrauen auf das Gesetz und ihr seid stolz auf eure besondere Beziehung zu Gott. Aus dem Gesetz kennt ihr seinen Willen und könnt beurteilen, was in jeder Lage das Rechte ist. Ihr wisst euch berufen, die Blinden zu führen und denen, die im Dunkeln sind, das Licht zu bringen. Die Unverständigen zu erziehen und die Unwissenden zu belehren. Denn mit dem Gesetz habt ihr in vollendeter Form alles, was der Mensch über Gott und seinen Willen wissen muss.
Danke. Juden? Wie steht es mit euch Juden? So fängt der Predigttext an. Das passt doch irgendwie nicht. Paulus, so haben wir in den letzten Sonntagen gehört, schreibt in diesem Brief an die christliche Gemeinde in Rom, er möchte sie gewinnen als Partner, als Basis für seine Missionspläne im Westen Richtung Spanien. Was aber machen Juden in dieser Gemeinde? Oder sollte der Brief vielleicht auch in der Synagoge vorgelesen werden? Die Antwort ist nein. Hier spricht Paulus Judenchristen an. Und zwar geht es da um Juden, die sich zum Glauben an Jesus Christus als Messias bekannten und bis etwa 100 nach Christus, die ersten 100 Jahre unserer Zeitrechnung, stellten sie die Mehrheit im Urchristentum. Erst danach wurden die Judenchristen zu einer Minderheit, einer christlichen Minderheit. Judenchristen haben übrigens nichts mit messianischen Juden heute zu tun. Die Judenchristen damals verstanden sich weiterhin, auch nachdem sie Jesus als Messias angenommen hatten, als waschechte Juden und der von ihnen neu gefundene Glaube an Jesus, den Messias, war nicht eine neue Religion für sie, sondern eine konsequente Fortführung ihres jüdischen Glaubens. Und deswegen haben die Judenchristen die ganzen Vorschriften, die jüdischen Vorschriften weiter eingehalten, wie zum Beispiel den Tempelbesuch, Darbringung von Opfern, jüdische Speisegesetze, die Sabbatgebote und auch die Beschneidung. Das, was sie von den traditionellen Juden unterschied, waren dann eben die Taufe, das Abendmahl, die eigenen Hausgottesdienste, die Gütergemeinschaft, von der wir in der Apostelgeschichte in Jerusalem lesen, und auch die Erwartung, dass Jesus wiederkommen würde, bald wiederkommen würde als Weltrichter. Nun bestand die Gemeinde in Rom, die christliche Gemeinde, nicht nur aus Judenchristen, sondern es gab auch, wie man an vielen Stellen im Römerbrief lesen kann, eine ganze Menge Christen nicht jüdischer Herkunft. Die wurden Heidenchristen genannt. Diese beiden Gruppen hatten Probleme miteinander. Die Haltung der Judenchristen brachte ganz viel Konfliktstoff in die Gemeinde. Und das ist der Hintergrund dessen, was wir jetzt in diesem Predigttext weiter hören. Paulus bringt nämlich in einer Art fiktiven Dialog mit einem solchen Juden zum Ausdruck, wie sie sich verstanden, wie das Selbstverständnis der Judenchristen war. Ihr Juden führt euren Namen als Ehrennamen. Wie muss man sich das vorstellen? Die Juden waren stolz darauf, Jude zu sein. Oft führten sie das Wort Jude als Ergänzung zu ihrem Namen, so wie wir heute einen akademischen Titel zu unserem Namen dazufügen. Sie verstanden sich als die religiöse Elite der Menschheit. Und weiter, ihr gründet euer Vertrauen auf das Gesetz und seid stolz auf eure besondere Beziehung zu Gott. Dadurch, dass die Juden das Gesetz, wörtlich steht da, die Tora hatten, dass sie die ersten 5 Bücher der damaligen hebräischen Bibel, das ist nämlich gemeint, dass sie das hatten, war für sie eins klar. Gott hat uns erwählt. Vor allen anderen Völkern. Er hat zu uns gesprochen. Der allmächtige Gott, der Schöpfergott, er ist unser Gott. Darüber waren sie dankbar und darauf waren sie stolz. Und das auch zu Recht. Paulus kritisiert das nicht. Und er fährt fort, aus dem Gesetz kennt ihr seinen Willen und könnt beurteilen, was in jeder Lage das Rechte ist. Die Juden Christen, sie waren überzeugt davon, dass sie in der Bibel, in der Tora, eine Offenbarung von Gottes Willen hatten. Dass die Bibel für sie eine nicht versiegende Quelle von Weisheit und Erkenntnis war. Und ihnen war klar, und sie waren sehr selbstbewusst darin, dass sie anhand dieser Bibel ihr Leben meistern, weise und richtige Entscheidungen auch in schwierigsten Situationen treffen konnten. Und von daher empfanden sie, dass sie einen Vorsprung hatten gegenüber den Nichtjuden. Vers 19, ihr wisst euch berufen, die Blinden zu führen und denen, die im Dunkeln sind, das Licht zu bringen. Ihm war ganz klar, der Nichtjude kennt das Gesetz nicht und deswegen ist er blind. Blind für die Gegenwart Gottes, blind für die geistlichen Wirklichkeiten, blind für das, was wirklich zählt und gilt im Leben. Und der Jude konnte ihn wie einen blinden Führer zur wahren Erkenntnis Gottes leiten, indem er ihn die Tora lehrte. Die Vorstellung war, die Heiden, die Nichtjuden, sind in der Finsternis und er, der Jude, ist, indem er auf die Bibel, auf die Tora verweist, das Licht, das die Finsternis erhält. So verstanden die Juden und auch die Judenchristen ihren Umgang mit den Nichtjuden und damit Mission. So verstanden sie Evangelisation, so verstanden sie Bekehrung in einem von oben nach unten. Da oben bin ich der Wissende und da unten bist du der Unwissende, der Blinde. Und ihre eigene Rolle dabei definierten sie wie folgt. Sie wussten sich berufen, Vers 20, die Unverständigen zu erziehen und die Unwissenden zu belehren. Denn ihnen war klar, mit der Bibel, mit Gottes Wort, haben wir in vollendeter Form alles, was der Mensch über Gott und seinen Willen wissen muss. Die Juden rühmten sich nicht ihrer eigenen Weisheit, sondern der Weisheit Gottes, so wie sie in dem Gesetz, in der Tora zu Wort gekommen ist. Und weil sie alleine diese Tora hatten, waren sie auch alleine in der Lage, die Menschheit zu lehren. Ganz wichtig, der Paulus stellt die Erwählung der Juden durch Gott und ihr Vorrecht, das Gesetz Gottes und die Tora zu haben, überhaupt nicht in Frage. Auch nicht den Segen, der daraus entwächst. Trotzdem, und jetzt kommen wir aber zum zweiten Gedanken, trotzdem demontiert er jetzt geradezu die Judenchristen eingeschlossen, in ihrem Anspruch, Lehrer zu sein, geistliche Führer zu sein. Und wir hören den Predigtext.
Ihr belehrt also andere, aber euch selbst belehrt ihr nicht. Ihr predigt, stehlt nicht und stehlt selbst. Ihr sagt, brecht nicht die Ehe und tut es selbst. Ihr verabscheut die Götzenbilder und bereichert euch am Handeln mit ihnen. Ihr seid stolz auf das Gesetz, aber ihr lebt nicht danach und macht Gott Schande. So steht es in den Heiligen Schriften. Durch euch kommt der Name Gottes bei den Völkern in Verruf.
Danke. Die Juden und auch die Judenchristen fühlten sich den Heiden, den Nichtjuden ohne Gesetz unendlich überlegen. Und genau diesen Anspruch, den greift Paulus an und zerschlägt ihn in 1000 Stücke. Er holt sie zurück auf den Teppich, er entlarvt den schreienden Widerspruch zwischen ihrer Lehre und ihrem Tun. Er sagt, ihr predigt, stiehlt nicht und ihr stiehlt selbst. Er sagt, ihr lehrt, bricht nicht die Ehe und tut es selbst. Er sagt, ihr haltet Götzenbilder für verboten und handelt selbst mit heidnischen Tempelgeräten und Götzenbildern. Das ist das, was wohl gemeint ist mit Tempelraub. Und das ist genau das, was wir am Anfang in dem Anspiel gesehen haben. Das ist Heuchelei. Das kommt nicht gut. Das kommt nicht gut in der Familie. Das kommt nicht gut in der Politik. Das kommt aber auch nicht gut vor Gott. Auch nicht in der Mission und Evangelisation der Nichtjuden. Ganz ähnlich übrigens hat sich Jesus über die Pharisäer, die Schriftgelehrten der Juden geäußert. Matthäus 23, Vers 2 und 3. Die Gesetzeslehrer sind die berufenen Ausleger des Gesetzes, sagte Jesus. Ihr müsst ihnen also gehorchen und tun, was sie sagen. Aber nach ihrem Verhalten dürft ihr euch nicht richten, denn sie selber tun gar nicht, was sie lehren. Warum macht Paulus das? Warum wirft er seinem fiktiven jüdischen Gesprächspartner in diesem Brief so krasses Fehlverhalten vor? Die Antwort ist, weil Paulus möchte, dass er, der Jude, der Judenchrist, sich nicht mehr auf das Gesetz berufen kann, das Gott ihm gegeben hat, sich und sich so auch nicht mehr selbst für gerecht erklären kann. Denn das war auch seinem jüdischen Gesprächspartner klar, das Gesetz Gottes muss getan werden. Und wer heuchelt, hat sich disqualifiziert für die Rolle als überlegener Gesetzeslehrer. Und er stellt Gott in ein schlechtes Licht. Er bringt den Namen Gottes in Verruf. Aber der Paulus ist mit seinem Dialog, seinem fiktiven Dialog, noch nicht zu Ende, denn er wusste, jetzt kommt ein anderer Einwand, ein anderer Einwand meines jüdischen Gesprächspartners, und auf den geht er jetzt nämlich ein, das ist die Beschneidung.
Auch die Beschneidung nützt euch nur, wenn ihr das Gesetz befolgt. Wenn ihr es übertretet, steht ihr in Wahrheit den Unbeschnittenen gleich. Wenn aber nun Unbeschnittene nach den Vorschriften des Gesetzes leben, werden sie dann nicht von Gott den Beschnittenen gleichgestellt? So kommt es dahin, dass Unbeschnittene einst über euch Juden das Urteil sprechen werden. Solche nämlich, die das Gesetz Gottes befolgen, während ihr es übertretet, obwohl ihr es schriftlich habt und beschnitten seid.
Die Juden stützten ihren Glauben, ihre Gewissheit, mit Gott im Reinen zu sein, auf zwei Dinge. Das Gesetz, das Gott ihnen gegeben hatte, das habe ich eben schon gesagt, und die Beschneidung, ihre Beschneidung. Und für einen Judenchristen hingen diesen beiden Dinge, das Gesetz und die Beschneidung, sehr eng zusammen. Ihnen war ganz klar, natürlich, das Gesetz müssen wir halten, das müssen wir tun. Und gerade deswegen gab ihnen ihre Beschneidung die Sicherheit, ich gehöre zu Gott. Niemand kann mich aus seiner Hand reißen. Denn die Beschneidung, das war das Bundeszeichen des Volkes Gottes, das war der erste Schritt, den sie im Glauben taten, ein Gehorsamsschritt. Und deswegen sagten sie sich, wer sich beschneiden hat lassen, der hat das Gesetz getan, der ist gehorsam gewesen. Und so wurde für den Juden und auch den Judenchristen die Beschneidung zum Fundament ihrer Heilszuversicht. Das machte sie sicher, denn wer das Gesetz tut, den liebt Gott. So war für die Juden, die Judenchristen, die Beschneidung die Garantie einer privilegierten Partnerschaft mit Gott. Privilegien sind ja Vorrechte, Sonderrechte, die andere so nicht haben. Und eine privilegierte Partnerschaft ist also eine ganz enge Beziehung, die dem Partner besondere Rechte einräumt, einen besonderen Status verleiht. Und kleine Anmerkung, deswegen ist im politischen Zusammenhang der Begriff privilegierte Partnerschaft im Blick auf den EU-Beitritt der Türkei meines Erachtens auch ein irreführender Begriff, denn Vollmitgliedschaft würde ja der Türkei viel mehr Rechte einräumen als privilegierte Partnerschaft. Aber ich wollte einfach diesen Begriff nochmal klären, ohne jetzt hier politisch irgendwie mich zu positionieren. Aber das ist widersprüchlich an der Stelle. Die Judenchristen dachten also aufgrund ihrer Beschneidung, wir haben bei Gott einen besonderen Stand. Eine Art Premium-Karte. und auch dieses Fundament an Gewissheit zerschlägt ihnen Paulus. Er sagt, wenn du als Jude, als Judenchrist sündigst, dann stehst du genauso da wie ein Heide. Und wenn ein Nichtjude ein Gottesgesetz hält, wird er dann nicht von Gott wie ein Jude anerkannt? Wird er nicht sogar über euch im Gericht das Urteil sprechen? Mit anderen Worten sagt der Paulus, es gibt keine Privilegien bei Gott. Es zählt allein, wie wir leben. Unsere Werke sind das Kriterium dafür, ob wir mit Gott im Reinen sind oder nicht. Unsere Werke, das, was wir tun. Punkt. Und wenn wir im Römerbrief weiterlesen, da kommen wir dann in der nächsten Predigt drauf, führt er das aus in Römer 3, Vers 9. Die Menschen aus dem jüdischen Volk, genauso wie die aus anderen Völkern, alle sind unter der Gewalt der Sünde. Was hat das alles bitte schön mit uns zu tun? Ich denke, wir Christen haben im Lauf der Geschichte immer wieder genau diese Position eingenommen, die der Paulus hier bei den Juden und Judenchristen kritisiert. Nämlich, wir sind besser, wir haben die besseren Werte, wir Christen haben eine bessere Lebensführung als die Nichtchristen und deswegen belehren wir sie. Zum Beispiel war das so bei den Puritanern im England des 16. bis 18. Jahrhunderts. Für sie waren alle weltlichen Aktivitäten vom Teufel und sie standen ein für eine moralische und geistliche Erneuerung von Kirche und Gesellschaft. Oder ein anderes Beispiel im hessischen Hinterland, dort war ich ja im Zusammenhang mit meinem Studium eine ganze Zeit. Da war vor gar nicht so langer Zeit für die Christen dort zum Beispiel die Kirmes ein Inbegriff der Hölle. Und eine ältere Frau, mit der ich sprach, sagte mir, so habe ich mir immer die Hölle vorgestellt. Da ist das Karussell, was rumfährt und da ist die laute Musik dabei. Und ich habe es auf Tonbandmitschnitten in meinem Studium, die ich in dem Archiv der Bibliothek entdeckte, noch live gehört. Evangelisation war davon gekennzeichnet, dass man den Zuhörern erklärte, was für moralisch verkommene Gestalten sie seien und dass sie deswegen unbedingt Jesus bräuchten. Und was war das Ergebnis? Viele der Dorfbewohner verschlossen sich dem Evangelium und sagten, ihr Christen seid auch nicht besser. Das ist dieser Vorwurf der Heuchelei. Und jetzt komme ich ganz nahe zu uns in Holzwickede. Da sagen Menschen von den Leuten in der Freien Evangelischen Gemeinde, das sind die Strengen. Und damit meinen sie, die haben ganz strenge Regeln. Da geht kein Sex vor der Ehe, da wird immer eine korrekte Steuererklärung abgeliefert und, und. Und jetzt frage ich dich, kennst du das nicht auch? Das Denken, ich habe Jesus gefunden, mein Leben ist anders geworden, jetzt bin ich getauft, jetzt nehme ich Gottes Wort ernst, jetzt bete ich, jetzt bin ich besser als früher. Und deswegen bin ich auch besser als die anderen Menschen, die Jesus nicht kennen, so wie ich damals Jesus nicht kannte. Ich kenne solche Gedanken von mir und ich nehme sie auch im Reden in den Aussprüchen anderer Christen war. Aber, und das ist der Punkt, mit diesem Predigtext heute zieht uns Gott diesen Zahn. Unser Anspruch stimmt nicht mit der Wirklichkeit überein. Noch einmal zurück zum Text. Waren denn die Judenchristen wirklich und die Juden oder die Judenchristen wirklich so schlimme Finger, wie der Apostel Paulus das da darstellt? Waren sie alle Ehebrecher? Waren sie alle Diebe, waren sie alle Hehler von heidnischen Reliquien? Ganz sicher nicht. Das sind nur konkrete Beispiele. Aber diese Beispiele machen deutlich, dass es bei den Juden und Judenchristen diesen krassen Widerspruch zwischen ihrem hohen Anspruch und der Wirklichkeit gab. Zwischen ihren Worten und den Taten. Und Jesus hat das in der Bergpredigt sehr deutlich gezeigt, dass dieser Widerspruch bereits in unserem Denken anfängt, in unserem Inneren. Mord, so sagte er, fängt bei Hass und Ablehnung an. Und der Ehebruch, so Matthäus 5, Vers 28 in der Übersetzung der Volksbibel, wer auf eine verheiratete Frau auch nur scharf ist und sie in seiner Fantasie schon fast ausgezogen hat, ist mit ihr schon fremdgegangen. Solche Widersprüche zwischen unserem Anspruch und der Realität in unserem Leben kennen wir doch alle, oder? Und dabei ist es doch ganz egal, ob sich das nun im Bereich von Sexualität abspielt oder ob wir nicht ehrlich waren, ob wir Vertrauen gebrochen haben, andere im Stich gelassen haben, wichtige Dinge nicht zu Ende gebracht haben. Gottes Wort ist ganz klar. Wenn wir so im Widerspruch zwischen Anspruch und Wirklichkeit leben, haben wir kein Recht, andere von einer höheren Warte aus zu belehren. Das entehrt Gott. Und dann sagen die Leute wie im hessischen Hinterland, mit dem Gott dieser frommen Heuchler wollen wir nichts zu tun haben. Was machen wir jetzt mit diesem Dilemma? Wir können nicht anders. Die Juden und auch die Judenchristen damals, sie waren ja keine Laschis. Sie waren ja nicht Leute, die sagen, wir lassen mal fünfe gerade sein. Sie waren diejenigen, die es wirklich ernst meinten mit Gottes Wort und seinen Geboten. Aber sie haben es nicht hingekriegt. Und wenn sie sich ehrlich anschauten, dann wussten sie, wie oft sie gescheitert sind an ihren eigenen Werten und Maßstäben. Und deswegen konnte ihnen Jesus auch sagen, bei dem Ehebruch, in der Situation mit dem Ehebruch, wo sie eine Frau steinigen wollten, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Um dieses Dilemma, diese innere Spannung zwischen Schein und Sein zu verarbeiten, unterschieden die damaligen jüdischen Theologen zwischen jüdischen und heidnischen Sünden. Es gab die Lehre, wenn ein Nichtjude sündigte, dann stand er unter dem Strafgericht Gottes. Wenn ein Jude sündigte, dann garantierte ihm die Zugehörigkeit zum Bundesvolk durch das Gesetz und die Beschneidung grundsätzlich eine Gerechtigkeit, ein Okay-Sein bei Gott. Es sei denn, er fiel vollständig vom Glauben ab. Das heißt mit anderen Worten, die Sünden der Juden waren nicht so schlimm. Er war eben ein privilegierter Partner von Gott. Kennen wir dieses Denken nicht auch mit christlichem Vorzeichen? Wenn ich gesündigt habe, dann vergibt mir ja Jesus. Ich gehöre zu ihm. Deswegen ist das nicht so schlimm. Da ist ja einerseits was Wahres dran. Wenn das aber andererseits dazu führt, dass ich meine Schuld vor Gott nicht mehr ernst nehme und mich auf einer höheren Position anderen gegenüber fühle, dann wird es kritisch. Der Paulus setzt gegen so ein Denken ganz radikal, egal. Ob ein Nichtjude, und ich sage jetzt mal auch ein Nichtchrist sündigt, oder ob ein Jude, Judenchrist oder Christ sündigt, im Gericht spricht Gott jeden Menschen das Urteil nach seinen Werken. Und da stehen wir nun. Ganz egal, wer wir sind, gemeinsam mit Atheisten, Agnostikern, Freidenkern, Esoterikern, Hinduisten, Muslimen, Buddhisten, wer auch immer, und wir haben keinen geistlichen, keinen moralischen Vorsprung. Wir sind auf dem gleichen Level, auf gleicher Ebene, auf Augenhöhe am Nullpunkt. Und vor Gott macht es eben keinen Unterschied, ob der eine fünfmal die Ehe gebrochen hat oder ob der andere bei erotischen Fantasien im Blick auf den Nachbarn oder die Nachbarin hängen geblieben ist. Das, liebe Gemeinde, ist unser Ausgangspunkt für Mission. Wir kommen aus der gleichen Finsternis und wir würden auch jetzt noch dazugehören, wenn es an uns läge. Solidarität unter der Sünde, das ist das Stichwort. Das ist es, was unser Verhältnis zu säkularen Menschen kennzeichnet. Das ist nicht schön, aber es ist die Realität, die uns Gottes Wort in der Bibel beschreibt. Und der Ausweg ist jetzt nicht, reiß dich endlich am Riemen, mehr Konsequenz, sondern in den letzten Versen eröffnet uns der Paulus einen neuen Horizont, den wir auch in weiteren Predigten weiter entfalten werden.
Beim Judesein geht es nicht um äußerliche Merkmale und bei der Beschneidung nicht um den äußeren körperlichen Vollzug. Die wahren Juden sind die, die es innerlich sind. Und die wahre Beschneidung ist die Beschneidung des Herzens, die nicht nach dem Buchstaben des Gesetzes erfolgt, sondern durch den Geist Gottes. Juden in diesem Sinn suchen nicht den Beifall der Menschen, aber sie werden bei Gott Anerkennung finden.
An dieser Stelle spielt Paulus auf Texte im Alten Testament an, zum Beispiel im Propheten Jeremia, Kapitel 31, Vers 33 oder Hesekiel 36, Vers 26. Das sind Texte, wo Gott einen neuen Bund verspricht, wo er seine Gesetze nicht mehr auf Steintafeln schreiben wird, sondern in die Herzen der Menschen, wo Gott seinem Volk ein neues Herz und einen neuen Geist gegeben wird. Da geht es nicht mehr um Werte und Moral. Das sind Forderungen, die von außen an uns herangetragen werden als Gesetz und der wir nie genügen werden, sondern um den Heiligen Geist, der durch Gott in unser Innerstes gegeben wird und der uns verändert in unserem Innersten. Aber nicht in dem Sinne, dass wir jetzt bessere Menschen würden, die andere belehren können, sondern in völliger Abhängigkeit von Gott und von Jesus. Es war so, die Juden damals wollten Nichtjuden zum Gesetz bekehren. Und Paulus sagte ihnen, nein, wir brauchen eine Bekehrung zu einem neuen Leben aus Gottes Geist. Und den Zugang dazu finden wir nur durch unseren Glauben an Jesus. Warum? Weil er deine und meine Heuchelei, diesen inneren Widerspruch, aus dem wir nicht herauskommen, am Kreuz getragen hat, ertragen hat und dafür bezahlt hat. Nur so kommen wir ins Reine mit Gott. Nur so werden wir akzeptiert, egal wer wir sind. Es gibt keine privilegierte Partnerschaft mit Gott, nur unverdiente Gnade. Für mich, Römer 3, Vers 28, sagt Paulus, steht fest, allein aufgrund des Glaubens nimmt Gott den Menschen an und lässt sie vor seinem Urteil als gerecht bestehen. Er fragt dabei nicht nach Leistungen, wie sie das Gesetz fordert. Also dazu werden wir noch mehr hören. Für heute das Fazit, wenn wir unseren Glauben mit anderen Menschen teilen, wenn wir uns bewegen unter Menschen, die nicht Jesus nachfolgen, im Kontext unserer Gesellschaft, dann geschieht das auf einer Ebene, auf Augenhöhe. Mission, ein Leben gesandt von Gott in dieser Welt, geschieht auf Augenhöhe. Und der Horizont, den wir miteinander haben, ist die Gnade Gottes. Ich finde, das ist unglaublich wichtig, dass wir diese beiden Dinge zusammenhalten können. Auf der einen Seite, ich bin zerbrochener, als ich es mir je eingestanden habe. Und gleichzeitig bin ich doch mehr geliebt und mehr angenommen, als ich es mir je erhofft und erträumt habe. Wenn wir diese beiden Dinge in unserem Glauben zusammenkriegen, dann begegnen wir Menschen auf Augenhöhe und dann können wir unseren Glauben auch glaubwürdig mitteilen.
Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wie häufig ist es doch, dass wir uns aufwerten, indem wir andere abwerten. Wie häufig ist es, dass es uns gut tut, wenn wir andere beurteilen. Und genau an der Stelle ist Jesus eben anders. Er kennt uns, er weiß, wer wir sind. Und er liebt uns, wie wir sind, und er möchte gerne, dass wir so kommen, wie wir sind. Und das wollen wir tun in der Anbetung, ihm begegnen, in der Anbetung einfach uns auch seiner Liebe bewusst werden. Und wir wollen gemeinsam, soweit es möglich ist, dazu aufstehen. Und wir springen nachher gleich vom zweiten ins dritte Lied.
Vater zu nennen. Und doch was mich von dir noch trägt.
bist einfach so anders wie wir. Ja, du beurteilst uns völlig anders. Du beurteilst jeden einzelnen Menschen völlig anders, als sie es tun würden. Ja, du siehst jeden einzelnen mit den Augen der Liebe. Mit den Augen dessen, was du getan hast und was jedem Einzelnen gilt. Und Herr, dafür preise ich dich, weil du bist ein Gott, der uns kennt und uns trotzdem liebt.
und du suchst mich, wenn ich mich mit mir verlieh, mir verlieh.
Wenn dieser Gottesdienst, die Predigt in diesem Gottesdienst dich angestoßen hat, Gedanken angestoßen hat, Fragen aufgeworfen hat, dich beschäftigt und du darüber sprechen möchtest, mit anderen auch, dann lade ich herzlich ein, im Anschluss an den Gottesdienst, sobald der Gottesdienst vorbei ist, in etwa 10 Minuten im Glasraum hier im Foyer, sitzen wir in einer Runde und jeder ist herzlich eingeladen, der da auch mit zum Gespräch dazukommen möchte.
Ja, der Rolf hat damit schon das Ende eingeleitet zum Gottesdienst. Wir sind aber noch nicht ganz so weit. Ich kann euch auch nicht unbedingt die 10 Minuten versprechen. Aber zum Ende des Gottesdienstes hin steht natürlich das Angebot. Aber es steht auch ein anderes Angebot. Und das ist nicht eine Routine-Ansage, wie sie jeden Sonntag kommt. Das ist die Ansage zum Gebet, was hier stattfindet. Hier vorne sind Mitarbeiter, die wirklich mit euch Zeit haben, ins Gebet zu gehen. Wir haben vorhin gesungen, ich brauche nicht bleiben, wie ich bin. Ich kann vor Gott kommen. Und das ist einfach das Angebot an euch, es mit jemand anderen auch zu tun, vor Gott zu gehen, Dinge vielleicht anzusprechen, auszusprechen, vor Gott zu bringen und auch vielleicht einen Abschluss darüber zu bringen. Ich lade euch dazu ein, nachher sind hier vorne an der gewohnten Stelle auf den Bänken die Mitarbeiter für euch da. Aber wir sind beim Gebet und die Asta, wo sitzt sie? Ja, komm schon mal nach vorne. Hat da euch auch noch was kundzutun und ihr habt alle so einen Zettel auf dem Stühlen liegen. Da geht es um einen History-Tag. Was es damit auf sich hat, das wirst du uns sagen.
Vielen Dank. Genau, im Grunde habe ich 3 Ansagen. Und zwar das erste ist, wir als 24/7 Prayer hatten ein Jahr lang leider geschlossen wegen einem Wasserschaden. Und wir haben wieder geöffnet. Super, oder? Wuhu! Das heißt, du kannst jederzeit, zu jeder Stunde in den Stern im Norden kommen. Da ist ein Gebetsraum, wo du einfach beten kannst, wo du vor Gott sein kannst. Du kannst mit der Gruppe oder alleine sein und einfach die Zeit genießen. Warum so ein Raum? Ganz einfach, weil wenn ich zu Hause bete, merke ich meistens, dann stört es, wenn das Telefon klingelt oder ich muss die Waschmaschine ausräumen oder was auch immer, den Hund ausführen oder sowas und so weiter. Wenn ich in dem Raum bin, ist einfach alles ruhig und ich kann so sein und das Handy geht nicht an, weil es ist Funkstille. Ist das nicht cool? Also du kannst da beten kommen. Das ist klasse. Das ist echt toll. Es gibt Leute, die haben keine Ahnung, und das ist das Zweite, was ich ansage. Was soll ich denn in diesem Raum machen? Ich habe keine Ahnung, ich habe kein Gespür und so. Und da haben wir uns was ausgedacht. Klar, es ist logisch, ich weiß es nicht. Deswegen machen wir ein Gebetswochenende im April, genau, am 22. bis 24. Und da wollen wir 48 Stunden lang nonstop durchbeten und wir brauchen dein Gebet. Wir brauchen dich dafür, dass du kommst und mitbetest. Wenn du Interesse hast oder wenn du unsicher bist, ach, ich weiß es nicht und so, ich würde gerne eine Liste machen und ich würde euch gerne bitten, die Leute, die sagen so, hey, ich würde es gerne probieren, sich da hinten einzutragen in unserer Liste. Wir haben einen Stand da hinten, da könnt ihr kommen und wir können euch auch informieren, was wir noch so alles haben. Einfach eintragen und dann können wir uns mit dir in Kontakt setzen und mit dir reden und sagen, wann du kommen kannst oder wie wir es machen. Es gibt Leute, die gerne auch Gebet leiten, die sagen so, hey, ich habe Lust, einen Lobpreis für eine Stunde zu machen und so, hey, ihr seid herzlich willkommen. Oder ihr sagt, kontemplatäres Gebet ist was richtig Tolles, das will ich auch den anderen beibringen. Da bist du auch herzlich willkommen. Wir brauchen noch Leiter, die sagen, ich würde eine Stunde gerne füllen. Und da bräuchten wir auch eure 3 Adresse, damit wir euch kontaktieren können. Das ist das Zweite gewesen. Und das Dritte, genau, so wie Tom schon gesagt hat, ihr habt alle so einen Teil auf euren Stühlen gehabt. Und das Ding ist so, als wir bei der Allianz Gottesdienst gewesen waren, war es ja so, dass wir alle ergriffen waren und gesagt haben, Mensch, wir wollen in Dortmund, dass sich was verändert und wir wollen, dass was gemacht wird und so. Und da hat der Rolf gesagt gehabt, hey, ihr habt überall an eurem Stühlen einen Zettel, schreibt doch mal auf, was möchtest du in Dortmund sehen? Oder was hast du, was für einen Dienst hast du angeboten? Oder was möchtest du sehen? Was für eine Vision, was für einen Traum hast du? Und da ist es so, dass wir das alles eingesammelt haben und als wir uns bei der Allianz zusammengesetzt haben, waren wir überwältigt von dem ganzen vielen Sachen, was aufgeschrieben worden ist. Und wir haben gedacht, das muss ganz Dortmund erfahren. Also es geht nicht nur, dass wir das von der Allianz erfahren, sondern es muss alles jeder erfahren. Und deswegen machen wir ein History Day. Das heißt, Geschichte mit Gott schreiben. Das heißt, wir treffen uns an einem Sonntagnachmittag, genau, zum Kaffee und Kuchen und wir haben ein freies Mikrofon da, wo jeder kommen kann und erzählen kann, diese Arbeit mache ich oder das würde ich gerne machen oder in den Schulen möchte ich dies und jenes sehen und wir beten füreinander, miteinander. Und es ist nicht nur eine Gemeinde, sondern das ist übergreifend. Alle Gemeinden Dortmunds, jeder Christ soll einfach da hinkommen. Und deswegen herzliche Einladung auch an dich. Das Blöde ist, also wenn ich Millionär wäre, würde ich sagen, boah, wir kaufen uns eine große Halle und wir mieten uns alles und ich finanziere das alles. Leider habe ich nie so viel Geld oder wir nicht so viel Geld und deswegen sind wir auch angewiesen von Spenden für euch, weil das eigentlich schon noch einiges an Finanzen kostet. Und da haben wir gedacht gehabt, so als Dankeschön, wenn ihr uns was spenden wollt, haben wir für euch einen Kugelschreiber, einen 24/7 Prayer Kugelschreiber. Oder einer, der sagt, boah, Magnet finde ich total cool, kriegt ihr auch einen Magneten von uns. Und das findet ihr auch alles da hinten an unserem Tisch. Genau, habe ich was vergessen, Auri? Alles gut? Und ich bin in der Zeit, ja? Super. Dankeschön.
Also wirklich im besten Sinne, Assa, du könntest auch bei Galeria Kaufhof irgendwo stehen und hinter so einem Stand und irgendwas verkaufen. Also das war... Wer jetzt nicht motiviert ist, mit anderen gemeinsam zu beten, Assa zu unterstützen in ihrem ganzen Vorhaben, ja, dem kann ich auch nicht helfen. Denkt dran, ihr habt aber jetzt als erstes die Möglichkeit, nachher auch mit dem Gebet hier anzufangen. Aber das mit dem History Day, das bringe ich jetzt irgendwo noch unter. Ich habe nämlich was gut zu machen, das ist jetzt ein Insider. History Day, wer da vor Juni schon mit anfangen möchte, der sollte unbedingt am 3. April zu dem zweiten Gottesdienst, also zum Nachmittagsgottesdienst hier hinkommen. Du weißt, worum es geht. Und da geht es nämlich um das Thema Geschichten schreiben. Ja, genau. Und da seid ihr alle recht herzlich zu eingeladen. Bringt noch viele Leute mit, alle, die Geschichten schreiben wollen, denn alle schreiben irgendwie Geschichte. Also, habe ich das auch untergebracht. Herzliche Einladung dazu. Wir kommen jetzt wirklich zum Ende. Ich habe da einen Gedanken. Und zwar stellt sich oft die Frage, wie stehe ich jetzt vor Gott? Was mache ich mit dem alles, was mich bewegt, was ich meine, was ich gut mache, was ich nicht gut mache, wo ich Schwierigkeiten habe. Ich lebe ja ganz normal. Und ich habe vor vielen, vielen Jahren einen Vers mal bekommen, der steht in Nehemia 8, Vers 10b. Und da steht drin, und die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und wenn ihr nicht wisst, wie ihr damit umgehen sollt, dann freut euch einfach daran, dass Gott mit euch ist. Dass Gott richtig gute Gedanken über euch hat. Dass er nur das Beste möchte. Und dann versucht, Lösungen zu finden, damit umzugehen, Gott nahe zu sein, Gott zu begegnen. Dafür sind unter anderem diese Gottesdienste da. Dafür sind andere Geschwister da. Dafür sind wir zusammengestellt. Das möchte ich euch eigentlich mitgeben und bitte euch, zum Segen aufzustehen. Und ich möchte euch dazu noch einen Vers auch vorlesen, euch allen bekannt, aus Philipper 4. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich euch, freut euch. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Ich wünsche euch allen einen richtig schönen Sonntag.